Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein mit dem Reto Scherer, der Karin Frautschi und spannenden Gästen aus der wunderbaren Welt vom Wein.
Wir reden heute über Wein aus dem schönsten Land der Welt. Das Land hat über 9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner und rund 60% von seiner Fläche ist von Alpen bedeckt. Die Menschen reden 4 verschiedene Sprachen und in einem berühmten Lied über das Land heisst es im Refrain: Und ich habe Heimweh nach den Bergen, nach dem Schocki und dem Wein. Und genau diese Ziele könnten für unsere heutige Sendung nicht passender sein, Karin Frautschi.
Hoi Reto, absolut. Ich finde, die Band Plüsch trifft es mit ihrem Lied Heimweh wirklich auf den Punkt, dass unser Land alles zu bieten hat oder auch ausmacht. Und ich finde, unser Podcast wird auch immer besser, wenn du anfängst singen am Anfang.
Ja.
Also, könntest du noch singen durchgehen?
Wer weiß, als zwei Karrieren. Berge, Schocke und Wein gehören also zu unserer DNA. Und eine Person, die unter anderem den Schweizer Wein zu seiner persönlichen DNA gemacht hat, der ist jetzt heute bei uns der Wein-Experte, der Alain Kunz. Guten Tag.
Hallo miteinander. Merci für die Einladung.
Schön, dass du da bist.
Ja, die einen Menschen können dich als versierten Kenner von der Fußballwelt. Du berichtest für den Blick schon seit fast 30 Jahren über das nationale Fußballgeschehen und auch über unsere Schweizer Nationalmannschaft. Aber der Wein, der ist genauso ein wichtiger Teil von deinem Leben, gell?
Absolut, und das sind jetzt auch bald 20 Jahre. Also man verschreckt fast ein bisschen, wenn man die Zahlen hört. 30 und 20 Jahre, da ist man schon inventarbar, muss man sagen, oder?
Hat eigentlich Wein und Fußball etwas miteinander zu tun? Gibt es da Gemeinsamkeiten, nicht wirklich?
Ja, so direkte Korrelationen nicht unbedingt, aber ja, es gibt natürlich, jeder grössere Fußballclub hat seinen Wein-Sponsor, respektive sein Weinhaus, wo er die Wein her hat. Ah. Und gewisse Clubs wie IB machen einen eigenen Club Wein, also das gibt es schon.
Okay.
Und der ist schon mal probiert?
Ich muss sagen, zu meinem Erstaunen war es mindestens eine Farbe ausländisch gewesen.
Ah ja.
Was ich schon mal nicht gut finde, wie zum Beispiel an der Frauen-Europameisterschaft, hat man auch im VIP-Bereich ausländische Wein gesehen. Das sind alles Sachen, die eigentlich nicht dürften sein. Das müsste einfach wirklich Schweizer Wein sein, wie so alles. Mhm. Aber meistens sind das, ja, da braucht es viele Flaschen und dann sind die Weine halt dort korrekt bis gut.
Deine Hauptwein-Expertisen liegen bei Italien, Frankreich, Spanien, Südafrika und eben vor allem auch hier bei uns bei Schweizer Wein. Was unterscheidet unser Land zu anderen Ländern, vor allem auch grösseren Weinländern? Wir sind ja so oder so ein kleines Land und darum auch in Sachen Wein eigentlich ein Zwerg.
Ja, das sind wir. Was uns ganz grundsätzlich unterscheidet von allen grösseren, ist, dass wir unseren Wein selber saufen. Also wir lassen die Ausländer nicht gross teilhaben. Es gibt quasi keinen Export. Etwa 1,5% von dem, was wir produzieren, wird exportiert.
Das ist nicht viel.
Nein, das ist wirklich nicht viel. Alles andere trinken wir selber. Und wir trinken ja sehr viel Wein. Also wir sind die am viertmeisten Wein konsumieren pro Kopf auf der Welt. Also von dem her sind wir noch irgendwie Gralshüter vom schwindenden Weinkonsum. Und der Schweizer Wein hat, nachdem er einen Bass gehabt, aber da weiss man noch nicht ganz genau, warum das so war, vor 2 Jahren um 16% durchabgesegelt, nachdem es vorher immer ein bisschen hoch ist. Ist jetzt das Jahr, innerhalb von dem schwindenden Markt, ist er 2,3% wieder hoch. Also wieder eigentlich auf dem Treppli, wo er vorher immer war, dass der Konsum von Schweizer Wein immer leicht steigt.
Gut, ich muss sagen, manchmal weiss ich nicht, weißt, wer tut die Zahlen erheben, wie genau sind die Zahlen, wie tut man das erforschen und so weiter. Aber ich möchte das nicht anzweifeln, aber es ist interessant, was du sagst. Schon mal vorweg, wir gehen heute zum Weinprobieren in die Westschweiz, dort in Kanton Waadt. Wir gehen ins Bündnerland und wir gehen ins Tessin, in die Sonnenstube. Und wir haben 3-mal Bio-Wein pur. Aber es gibt die alle natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Schweizer Regionen, die es auch verdient hätten, dass man heute über sie redet, aber alle können wir nicht drinnen.
Ich nehme an, du spielst mal zuerst auf den Thurgau an.
Ja. Der Thurgau ist schon einfach mal gesetzt, das ist klar. Aber es gibt noch ganz viele andere, wo man muss sagen.
Ja, nein, Ottenberg bin ich auch völliger Fan. Also dort gibt es wirklich grossartige Weine. Aber für mich sind es natürlich zwei Regionen, hauptsächlich das Wallis und die Innerschweiz. Ich bin Innerschweizer, bin dort geboren, aufgewachsen. Wohne in Hünenberg und bin Bürger von Steinhausen Zug, also sehr, sehr viel Zug. Und meine Mutter war Walliserin, von dem her auch sehr viel Wallis, weil man dort dann irgendwie ja, in Wien halt reingewachsen ist, automatisch. Oder mit Onkel, wo irgendwelche, der eine Fussel gekeltert hat, der andere einen vernünftigen Wein gekeltert hat. Aber das ist damals, in dieser Generation, ist das völlig üblich gewesen. Und so wachst du einfach dort rein. Und die Regionen haben wir jetzt nicht beleuchtet, weil so mit Abstand die grösste Region ist. Und in der Schweiz, man weiss es gar nicht, aber es gibt ja wie in allen Kantonen, in allen 23 Kantonen, gibt es einen DOC und es gibt auch einen DOC-Zug, der wahrscheinlich die kleinste ist. Ich weiss jetzt auch nicht auswendig, aber sie ist,
ja,
aber sie ist
sicher schon,
eher, ja. Aber sie ist steigend, immer mehr, die dort Wein machen, die vor allem auf Bibisorten setzen. Also es ist ganz erstaunlich, wie viele Weinberge es mittlerweile dort hat. Einfach alle sehr klein, ich bewirtschafte auch einen mit. Und der ist, was ist der, ein Drittel Hektar ungefähr.
Du hast das Wort Bivi-Sorte gesagt. Du musst noch erklären für alle, die zuhören, Bivi?
Ja, das sind so neue Kreuzungen von Wein. Man hat ja wegen dem Pilzdruck, den man hat bei Regen und so, immer Probleme. Und wenn man die Probleme nicht hat, dann muss man Rebsorten haben, die resistent sind gegenüber diesen Pilz, gegen den falschen Mehltau vor allem. Und dann haben wir Sorten gekreuzt, die das sind. Bis jetzt verhebt das. Wahrscheinlich wird die Natur sich auch gegen das irgendwann einmal wehren. Und das sind dann Rebsorten, wo man halt viel, viel weniger bis gar nicht muss spritzen. Mhm. Und das hat natürlich schon Vorteile, oder? Das ist einfach eine Ertragssicherheit, die du sonst nicht hast. Also ich bin mal bei euch, bei Michi Broger gsi, einem von den Top-Winzer von der Region. Der hat von der einen Parzelle, weil er halt falschen Mehltau hatte und das Zeug als Biobauer nicht mehr weggebracht hat, die ganze Zeit nicht, hat er 80% verloren, oder, von dieser Parzelle. Das ist natürlich Wahnsinn. Mhm. Und bei der Bivi kann das nicht passieren. Aber es sind für mich Sorten, die qualitativ noch nicht das hergeben, die eine wirklich gute, traditionelle Rebsorte hergibt.
Bevor wir zu der ersten Flasche von unserem Land kommen und die probieren, gibt es noch unsere Rubrik in Sachen Vorurteile.
Wein und Vorurteil im Expertencheck.
Schweizer Wein ist sauer und kann nicht mit dem Ausland mithalten. Alain, ist das so?
Ich weiss nicht, ob man auf so Zeug kommen kann. Also, ich meine, wir machen Wein, wo Chardonnay, Pinot Noir zum Beispiel, die absolute Weltspitze sind, wenn man sie vergleicht mit dem, was wir als Weltspitze anschauen. Also, und die sind weit, weit davon weg, sauer zu sein. Im Gegenteil, das Wallis hat das andere Problem. Das Wallis ist zu heiß geworden für Pinot Noir. Oder nur einzelne spezielle Parzellen, oder wenn man in die Höhe geht, können dieser Sonne den nötigen Widerstand leisten, damit sie nicht zu viel Alkohol haben. Und dadurch schwer werden, dann nicht mehr sehr typisch. Also das stimmt hin und vorne nicht. Also weder, dass sie sauer sind, noch dass sie mit dem Ausland nicht mitheben können.
Mhm. Aber ist es denn vielleicht einmal, also weißt, ist es wirklich jetzt völlig aus der Luft gegriffen? Oder würdest du sagen, doch, das ist jetzt irgendein Vorurteil, das sich noch lange irgendwie die letzten 30 Jahre so ein bisschen gehebt hat irgendwo in der Luft? Das ist ja nicht so, dass du das jetzt das allererste Mal so gehört hast.
Nein, das nicht. Es gibt immer die Leute, die mit dem hinführen kommen. Aber ich habe keine Ahnung, warum. Also da wehrt man sich wahrscheinlich dagegen, die Wein zu probieren, die Wein seriös zu probieren. Oder vielleicht halt nur im billigsten Bereich. Es hat sicher auch derige, die nicht optimal sind. Ja. Es gibt auch Produzenten oder Traubenproduzenten, die das Zeug irgendwo anliefern, in einer grossen Kellerei nachher, dass zusammengemixt wird zu irgendetwas, wo nachher dann für 2,50 halt irgendwo bei einem Discounter verscherbelt wird. Und wenn man den Preis anschaut, kann das einfach von all diesen Schritten, die es braucht, um guten Wein zu machen, kann nicht perfekt
unmöglich
oder gut sein. Und das gibt es schon auch. Aber wenn man einen Wein, sagen, in gewissen Regionen fängt es bei 12 Franken an, in den günstigeren Regionen, was übrigens die teuersten Städte der Welt sind, die günstigsten Weinregionen, Zürich und Genf. Das ist völlig verrückt und paradox, aber es ist so, da kommt man schon ganz anständige Wein über. Und ab 15, 20 Franken sowieso kommt man schon sehr gute Wein über.
Und du hast es vorhin selber gerade angesprochen, wegen der Sonne. So alles muss schauen, wie man dort damit umgeht. Was bedeutet das für den Rest von der Schweiz, gerade so eine Hitzesommer, wie wir auch dieses Jahr hatten? Ist das Fluch oder Segen?
Oder müsst ihr einfach in Zukunft alle andere Sorten anpflanzen?
Nein, das nicht. Das wird es nicht geben. Aber man muss mit dem umgehen können. Das ist das Gleiche, wenn du Scheisswetter hast, musst du mit dem umgehen können. Mittlerweile ist man fast froh, wenn man nicht optimales Wetter hat, weil dann hat man nicht so kleinbärige Weine, die extrem schnell Alkohol bilden, nachher Zucker bilden, die nachher dann zu Alkohol wird. Aber grundsätzlich muss man einfach mit dem können umgehen. Man muss einfach alle Massnahmen treffen, die man kann. Zum Beispiel etwas, das völlig einfach ist, aber wirksam. Das haben wir in Bordeaux, einer der absolut besten Winzer, der gesagt, er hat nicht mehr entlauben. nichts. Also er lässt das ganze Laub, lässt er einfach dran.
Als Sonnenschutz?
Als Sonnenschutz. Hä? Als wirksamster Sonnenschutz.
Also das finde ich jetzt irgendwie
natürlich, das Laub haben wir auch rausgenommen, vor allem im Mittelteil, damit es schön durchwinden kann, genau, wenn es regnet, was auch sinnvoll ist. Aber im Bordeaux haben sie vielleicht ein bisschen weniger Druck vom Regen. Ab und zu Hagel, aber die Sonne ist mittlerweile der grössere Feind. Und dann muss man halt derige Sachen machen, man muss vielleicht halt ein bisschen in die Höhe gehen. Das ist auch etwas, was man schon kennt von einigen. Ja, man muss natürlich viel früher lesen, oder? Die Lesung fängt eigentlich jetzt an. So die ersten frühreifenden Rebsorten, die muss man jetzt lesen, Mitte August. Das ist natürlich etwas, was es noch nie gegeben hat. Bringt auch logistische Probleme mit sich. Man muss Leute finden, die dann lesen können zu dieser Zeit. Also das alles sind Umstellungen, aber man kann dann trotzdem sehr gute Weine machen. Und weil sie so kleinbeerig sind, gibt es einfach weniger Flaschen, das ist klar. Mm-hmm. Aber im Moment ist man in gewissen Regionen ist ein Zeichen, dass es weniger Flaschen gibt. Die Kleinmengen haben, zum Beispiel das Bündnerland, die Herrschaft. Aber im Wallis oder im Kanton Watt, wo sie Überproduktion haben, wo Keller voll sind, macht das glaube ich nicht viel, wenn sie ein weniger Wein haben in gewissen Jahren.
Genau. Herrschaft, kommen wir heute noch dazu übrigens, zu dem Wein, wo wir dort ausgelesen haben für heute. Sag mal noch ganz kurz, die erste Flasche, die wir da mitgenommen haben, woher kommt die und was ist das für ein Wein?
Ja, das ist ein Chasselas, das kommt aus dem Wattland, Mont-sur-Roll. Das ist eines der interessanten Gebiete, weil das Dorf heisst so, aber auch DOC heisst so. Und die kommt aus der Region Lacote. Es gibt zwei Hauptregionen beim Genfersee auf der Wattländerseite. Die eine ist Lacote und die andere ist dann das berühmte UNESCO-Weltkulturerbe Slavo. Mhm. Und wenn man dort mal mit dem Schiff dort entlang tunkert, das ist unglaublich faszinierend, wie steil dass das dort raufgeht, also die hängen. Und wenn man auch mal dort geht wandern und sieht, dass es sich fast muss angeordnet muss, um dort oben runterzulaufen. Also es ist wirklich extrem beeindruckend, die Lagen. Und das Weingut ist La Colombe, Taube, von der Familie Paco.
Ah, hat es auch eine drauf, auf dem Etikett.
Genau. Mhm. Ist voll Bio. Der Remo Paco war einer der Bio-Pionier gewesen, von der ganzen Schweiz sogar, der sehr, sehr früh mit dem angefangen hat. Und es ist darum ein spezielles Weingut, weil einerseits sind das Bio-Pioniere, andererseits diejenigen, die extrem viel machen für Chasselas. Die zweitmeist verbreitete Rebsorte, die ist ja von Pinot Noir überholt worden in der Schweiz. Und drittens führen die aus das Konservatorium vom Chasselas weiter. Das hat der Louis-Philippe Bovard, ich weiß nicht mehr, vor 20 Jahren, bis ins Leben gerufen, zum Klon, die alte Klon. Chasselas hat ja verschiedene Klonen, man braucht aber in der Regel nur noch einen, um die zu bewahren, um zu schauen, welche Klon das vielleicht besser auf welche Terroir passt, wenn man da Anpassungen vornehmen will, um Chasselas noch besser zum Gedeihen bringen. Und damit die auch überleben, die alten Klonen. Oder wenn man nachher dann überhaupt nichts mehr hat, dann sterben die irgendeine aus. Von dem her hat Familie Paco dort eine riesen Leistung vollbracht für den Schweizer Chasselas.
Wie wichtig ist der Bio-Effekt? Oder wie wichtig ist einfach, dass es Bio ist? Oder wie schaust du das ganz allgemein an mit dem Weinkenner-Auge und mit dem Geruchssinn, wenn du auf Bio schaust?
Ja, mittlerweile schaue ich gar nicht mehr drauf. Also, mittlerweile ist es so, dass so viele Weinbauern in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Und für gewisse macht es Sinn, Bio draufzuschreiben, wenn sie sich wollen, Bio zertifizieren lassen. Für andere macht es keinen Sinn. Richtig spritzen, grossflächig, das tut man eigentlich nicht mehr. Also, es gibt wirklich nur noch ein paar wenige Interventionen, wenn es nötig ist. Wenn wirklich der Meltdown-Druck riesig ist. Und wenn man Bio ist, dann kann man Kupfer oder Schwefel oder Bachpulver einsetzen. Und wenn man natürlich irgendwie 12 Mal, wenn es richtig schifft, über längere Zeit, 12 Mal muss fahren und das alles, der ganze Kupfer oder Schwefel da in die Erde knallt, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich tendenziell würde sagen, ganz klar nein.
Mhm. Vor allem ist es aber schon immer so gewesen, oder? Die letzten hunderte von Jahren hat man es ja immer so gemacht.
Ja, also der Bio-Weinbau ist ja noch nicht so alt. Also meistens haben wir dann schon mit Chemie gespritzt in den letzten Jahren.
Ja, ja, aber Kupfer haben wir natürlich schon bei uns. Die haben eigentlich ja, mich erinnern, dass immer mein gegeben. Vater schon in den 50er Jahren mal mit Kupfer ausprobiert hat. Das muss man
ja,
auch sagen.
Ja, nein, es ist keine neue Erfindung.
Keine neue Erfindung?
Nein. Aber Bewusstsein ist schon da, bei den meisten Winzern in die Richtung zu gehen. Auch zum den Boden schonen, zum mit dem Boden sorgsam umzugehen. Um auch Gräser zwischen ihnen zu tun, um nicht nur eine Monokultur zu haben. Genau. Das Auch in vielen grossen Regionen, wenn ich zum Beispiel an Toskana denke, wo ich jedes Jahr bin, ist das letzte, wo ich 3 Wochen war, dort hat es auch viele, die nachher dann ein paar Parzellen Olivenbäume haben, oder zwischendrin. Wo wirklich schauen, gut, dass es keine Monokultur ist, genau.
Ah, zumindest in der Ebene?
Ja, schon nicht einzelne. Ja. Sind dann schon mehr, aber dass es sich schön abwechselt.
Ah. Und dort gibt's auch andere Beispiel, Insekten dazukommen, weißt du, zum Beispiel?
Das auch, ja, genau. Ja. Zum Vielfalt bewahren. Und dort gibt es auch ein Beispiel, aber der kommt zwar von Barbaresco, der Angelo Gaia, der vielleicht der berühmteste, wir sind jetzt da zwar im Ausland, aber der berühmteste Winzer ist von Italien. Der ist eigentlich ein Hardcore-Bio-Weinbauer, aber schreibt einfach nichts auf die Etikette. Aber wenn du ihn gehst besuchen, dann musst du das erste Mal eine halbe Stunde in der Rebe stehen und dann erzählt er, was er alles Neues hat in Sachen Bio. Und es ist für mich so ein perfektes Beispiel von einem, der total nachhaltig arbeitet, aber es nicht an die grosse Glocke hängt, und das machen viele mittlerweile.
Okay.
Darum schaue ich gar nicht mehr richtig drauf, ob es Bio ist oder nicht, weil es gibt wenige, die das nicht beflüssigen.
Schön, wenn man das so sagen kann. Also dann würde ich mal sagen, Monsieur, sagt dir etwas, Karin? Bist du da daheim bei dem Wein?
Nein, bin ich nicht. Aha. Aber das ist ja eine Gemeinde, wo der Wein herkommt. Ich habe aber immer gemeint, dass das einfach eine Bezeichnung für eine Weinregion ist. Wie ist das, Alain?
Eben, wie gesagt, das spätestens dort. Oder? Ach, ich glaube, ja. Irgendwie... Die Mehrheit von der Fläche von der Gemeinde ist unter Reben, darum darf es beide sein.
Okay, nicht nur
so
Gemeinde.
So wie ich mal gehört habe, ja.
Ja, okay.
Und für alle, die noch nie da sind, ich kann es wirklich empfehlen, du hast es vorher erwähnt. Also es ist wunderschön, es sieht sensationell aus dort.
Ja, absolut. Und ob UNESCO-Weltkulturerbe oder nicht, die sind Slavo und Lakotisch nebeneinander und
fliesst ineinander
rein. Sozusagen.
Lohnt sich dort mal vorbeischauen?
Ja, wie eigentlich jeder Region in der Schweiz.
Ah, ja.
Auf das kommen wir auch noch. Ja, alle, willst du etwas über Chasselas-Trauben sagen, bevor wir einen Schluck nehmen? Was ist speziell an dieser Chasselas-Trauben?
Speziell ist, dass sie überholt worden ist von Pinot Noir mittlerweile in der Schweiz. Sie ist nicht mehr das Nummer 1. Und speziell ist auch, dass die Ausländer brutal Probleme haben mit dieser Traube. Ich meine, wo findest du die noch? Ganz wenig noch in Frankreich, Nordfrankreich, Savoy und so, wo sie übrigens wahrscheinlich auch herkommt. Mhm. Also, es war unterhalb vom Genfersee gewesen, wahrscheinlich der Ursprung von der Chasselas-Traube. Aber natürlich sind die Länder nicht genau gleich definiert gewesen damals und heute. Also, wir sind ja auch irgendwie wieder ein Teil von Frankreich gewesen, unter dem Napoleon etc. Aber sonst ist es einfach eine Traube, wo die Ausländer nicht damit umgehen können, weil sie hat praktisch keine Säure, sie ist ein bisschen, ja, Führungszeichen, ein bisschen lahm, aber
sie ist aromatisch. Keine Fruchtbombe?
Sie hat auch keine extreme Fruchtaroma, ja. Das auch nicht. Und darum tun sie sich extrem schwer. Aber es ist ein extrem guter Träger vom Terroir. Oder vom Terrain, vom Boden.
Kalk, Schieferton.
Genau, das kommt häufig.
Seeeinfluss.
Sehr, sehr, sehr gut, wenn man dort 3-4 Weine hat, die in verschiedenen Terrains sind und das mal nebeneinander degustieren, dann merkt man das.
Ich sage immer, also ich bin so froh, dass wir die Trauben hier haben in der Schweiz, weißt du? Und ich bin eigentlich auch stolz darauf, dass wir die hier haben und dass wir eigentlich das Nummer 1 sind. Von allen Ländern, die überhaupt mit dieser Traubensorte umgehen können.
Ich habe von Frankreich jetzt Nummer 2 ist Deutschland. Es gibt ein bisschen Gutedel.
Ja.
Übrigens.
Gutedel.
Gerade einer der Grenzen bei Basel, 3 Kilometer einer der Grenzen. Gibt es vielleicht den besten Chasselas von der Welt? Ich weiß nicht, ob das überhaupt sagen
darf. Ja, also du kannst alles sagen, aber ob denn das so ist, also du findest nein. Das... Nein, das findest du nicht, oder?
Nein, es ist ein gewaltiger Hans-Peter Zierreisen.
Okay, noch nie gehört. Aber ja, ist gut. Wieso auch nicht?
Ich arbeite mit dem Weingut Riechen zusammen. Also es ist ein halber Basler und ein riesen Schweiz-Fan. Und der macht eben einen Chasselas, der am Holz ist. Und das ist ein geiles Ding.
Gut, also... Apropos,
probieren wir mal den
geiles Huren-Ding. Ich probiere jetzt mal den, weil Sonntag. Er schmeckt sensationell. Zum Wohl. Freut mich sehr, dass wir dürfen in den Genuss kommen.
Sehr spritzig, muss ich sagen. Sehr erfrischend. Gefällt mir.
Aber eben hinten nachher merkst du, es hat wirklich fast keine Säure. Ja, das
ist null, fast null das Säure so hinten, aber da ist ein grossartiger Wein, Entschuldigung. Also, nur schon vom Geschmack her, jetzt auf dem Gaumen nach oben, also muss ich sagen, das ist so ausgewogen. Also da ist jetzt auch viel, viel passiert mit dem Wein. Also da finde ich, der hergestellt hat, hat viel damit gemacht. Oder täuscht das? Meine ich das nur? Nein, nicht, oder?
Nein, ich glaube, dass der viel damit gemacht hat. Das ist sehr natürlich gemacht, der Wein, bin ich überzeugt.
Aber dann ist es das, was ich meine. Er hat nicht viel gemacht, aber ich finde ihn einfach grossartig, dass er so...
Also weißt du, irgendwie, vielleicht berühmteste, der beste Wein von der Welt, Romane Conti, die rühmen sich immer damit, dass
das sie nichts ist.
Machen.
Aber wie sagt man denn dem Zustand, das ist sensationell, weil nichts ist?
Weil er null interventionistisch ist, oder? Also.
Weil sie so eben genau das Richtige machen, vielleicht.
Mhm. Mhm. Aber eine sehr hohe Typizität, so für Schassler, oder?
Findest du?
Ja. Findest du nicht typisch?
Mhm. Ja, ich trinke nicht viel Schassler Trauben. Das ist eine gute Frage, wenn du mir sagst, ist es nicht typisch. Ich kann es gar nicht so beurteilen.
Okay, nein, ich finde es recht typisch. Oder? Irgendwie so die Lindenblüte und vielleicht eine Schwarzteenote, vielleicht die Kamille und...
Kamille, Limette.
Ein bisschen Zitrus, hat er immer Zitrusfrucht, ja.
Mhm.
Und eben, ist es ist leicht mineralisch.
Mineralisch vom Boden her, oder?
Vom Boden, ja.
Mhm. Also sehr spannend. Ich muss mir jetzt gerade wieder selber sagen, ich muss vielleicht wieder mal mehr anfangen, auch Schasslertrauben zu trinken, weil das vergisst man manchmal, oder? Das ist doch so. Also mir geht es so. Das ist eine Traubensorte, die jetzt nicht so ein bisschen überall gängig ist. Zwar bei uns in der Schweiz schon.
Ja, also fragen mal die Wattländer. In der Tigos wirst du mit Schassler überdeckt. Und auch wenn ich ins Wallis gegangen bin, kommst du natürlich nicht dran vorbei, logischerweise. Oder? Dann, vor allem, wenn du eins von den Käsegerichten von der Nationalen nimmst, dann gibt es natürlich automatisch einen Fondant dazu. Das ist die gleiche Rebsorte, die einfach im Wallis Fondant heisst, an den meisten Orten.
Mhm. Aber weil du vorher gesagt hast, Stossländer können nicht mit dieser Sorte umgehen. Nein. Was machen denn die Schweizer anders? Oder wieso wissen
sie das? Es gibt sie einfach nicht. Es gibt diesen Typ Rebsorte, gibt es ganz selten sonst.
Mhm.
Und darum, sie können das nicht irgendwo rein tun. Also, ich bin mal am Grand Prix in der Jury vom Grand Prix Mondial de Bruxelles. Mhm. Einer von der grössten Weinwettbewerben. Die sind einmal in der Schweiz gewesen. Ich bin ein paar Mal in der Jury gewesen, aber auch dort. Und dort haben sie natürlich mehr Schassler eingereicht, oder die Schweizer, als sie sonst das machen. Und da bin ich an einem Schassler-Tisch gewesen, mit fünf Ausländern. Und die haben die ganze Zeit dumm aus der Wäsche geschaut und eine tiefere Note gegeben als der andere.
Ah,
wieso?
Ja, weil die den Wein nicht anfangen, oder? Die vermissen Frucht, die vermissen vor allem Zürich, es ist nicht knackig, es ist für sie, ja, etwas, so irgendwie von einem anderen Planet kommt.
Also für mich wirklich sensationell und ich muss mich wirklich da jetzt an der Nase nehmen, das auch wieder mehr zu probieren und wie du sagst, ja, es gibt Regionen, wo es einem wahrscheinlich den sofort auftischen, aber ich habe immer das Gefühl, ich komme zu wenig dazu. Das ist jetzt einfach gut, haben wir jetzt hier wieder mal probiert.
Ja, und man muss es nicht unbedingt in dieser Region trinken. Man kann es durchaus auch zuhause Hause trinken. Mhm. Ein Top-Schassler.
Wollen wir noch etwas zu dieser Flasche sagen, zu dieser Familie? Oder haben wir schon vorher alles gesagt?
Nein, klar, wir haben das Wichtigste gesagt. Vielleicht eins noch.
Mhm.
Es gibt zwei Kantone, die Probleme haben mit Überproduktion. Das ist Wallis und das ist der Kanton Watt.
Ah, wirklich? Und
Ja, nein, es ist ja, wir stecken in einer riesen Krise in der Schweiz. Es ist ja nicht nur das Ausland, oder?
Mhm.
Der Schweizer Wein nimmt ja gegenüber dem Ausland ein bisschen zu, aber insgesamt natürlich auch ab, oder? Massiv. Mhm. Und im Wattland, ich meine, auf dem Level ist okay, wenn man vielleicht vier, fünf Schassler macht, verschiedene. Aber ganz generell machen die Wattländer einfach mal Schassler, Schassler, Schassler und nachher dann irgendwie noch ein Pinot Noir und dann wieder Schassler, Schassler, Schassler. Und das ist halt etwas, was man vielleicht auch ein bisschen muss bedenken muss, weniger Schassler zu machen und vielleicht hochqualitativer. Also, sie haben schon ein Schassler-Problem im Wattland, darum hocken sie auch voll in den Keller.
Hm. Du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, wir trinken eigentlich den meisten Wein, den wir produzieren, selber.
Ja.
Das ist ein wunderbares Zeichen. Ganz allgemein, wie schätzt du den Wein kulturell, gesellschaftlich ein? Was hat er für einen Stellenwert für uns Schweizerinnen und Schweizer? Was macht der Wein mit uns seit Urzeiten?
Ich meine, nur schon dadurch, dass wir am viertmeisten Wein trinken, trotz allem, trotz dieser ganzen WHO-Kampagne, dass Alkohol eigentlich, dass man nach 3 Gläsern eigentlich schon fast am Grab ist, tun wir dem schon noch ein bisschen widerstehen und trinken immer noch ein Wein. Das ist sehr positiv. Und was
kulturell, gesellschaftlich, so ein bisschen, weißt du, dass du da
kulturell, gesellschaftlich, hast ja du gesagt, dass du mal bist mal im Bundesratskeller gewesen, oder?
Ah,
dann
ja.
Dann habe ich dir mal erzählt, ja, weißt du wieder.
Genau.
Ja, nein, wir müssen vielleicht mal so anfangen. Also ich finde, wir haben vorher schon mal vor der Sendung kurz darüber geredet. Wie hat ja zum Beispiel kein Alkoholsteuer drauf. Das wissen viele Leute
nicht.
Das
also habe ich nicht gewusst.
Nein, stopp. Kein Weinsteuer. So muss man sagen. Nicht nochmal separat. Oder? Es gibt dann, das Bier wird nochmal versteuert und so. Das ist beim Wein nicht so. Also er wird, oder? Das weißt du
auch. Es gibt schon eine gewisse Subvention durch das. Das ist ganz klar.
Aha.
Aber man wollte jetzt, in dieser ganzen Krise, hat man jetzt wieder einen anderen Vorstoss vorgenommen. Ich wollte jetzt nicht im Detail auf den eingehen, weil es sehr kompliziert ist, wo kontraproduktiv ist, wo die Idee ist, zwar den Weinkonsum in der Schweiz anzukurbeln, oder den Konsum von Schweizer Wein, muss ich präziser sagen, in der Schweiz anzukurbeln. Aber das wird, hoffe ich, ins Leere laufen, der Vorstoss, weil er grundsätzlich eigentlich schlecht ist für das ganze Konsumverhalten in der Schweiz. Aber grundsätzlich ist das schon ein Stück Kultur in der Schweiz, wo sehr wichtig ist. Und wenn man zum Beispiel ein Beispiel sieht, Zürich, oder? Das ist jetzt heute die wichtigste Region innerhalb von der Deutschschweiz. Ich glaube, mit 620 Hektar oder so irgendetwas, wo man noch bepflanzt. Mhm. Aber im 19. Jahrhundert sind 5600 Hektar unter Reben gestanden im Zürcher Kantonsgebiet. Das ist ein Wahnsinnszahl. Das ist etwas, was viele Leute nicht wissen. Das ist mehr als das heutige Wallis, wo die grösste Region ist. Also wie ist dort in Massen getrunken worden? Natürlich war er nicht in der gleichen Qualität wie das, was wir dazu trinken. Aber einfach zu sagen, was es für eine Bedeutung hat in unserem Land. Mhm. Und nachher ist dann irgendwann schon mal die Rebe rausgekommen, die Jahrtausendwende. Mhm. Die Industrialisierung, dadurch hat man auch einen Teil vom Konsum verloren. Und dann sind dann die Billigimports dann in die Schweiz reingekommen, die dann auch noch dazu beigetragen hat, dass dann sehr viel verschwunden ist. Aber zum Glück haben wir ungefähr vor 50 Jahren sich wieder besonnen, was da eigentlich für Qualitätsmöglichkeiten hat. Und in allen Regionen hat es einen Winzer gehabt, der gesagt hat, nein, jetzt müssen wir da wirklich versuchen, Qualität zu machen. Und seither ist die ganze Qualität natürlich dramatisch am Steigen.
Mhm. Und eben, du hast es vorhin schon mal erwähnt, sogar der Bundesrat macht mit. Also es gibt eben den Bundesratsweinkeller, das ist
und
ja offiziell.
Und dort bist du drin gewesen?
Ich konnte dir mal ein paar Flaschen liefern, wie es darum gegangen ist, dass man natürlich von jedem Kanton oder von jeder Region irgendetwas in dem Keller drin hat. Und es war ja auch noch ein Anlass gewesen, hier aus der Ostschweiz. Und dann hat man das so ein bisschen zusammengenommen. Also das, da sieht man schon, also ganz allgemein, wenn man jetzt den Bundesrat anschaut, oder der Bundespräsident das Jahr, Guy Bammele, selber auch Weinbauer. Hast du mit ihm schon mal Kontakt gehabt in Sachen wie alle?
Ja, ich habe mal ein Interview mit ihm gemacht zu dem Thema, wo er mal am Grand Prix de Vin Suisse war und einen Preis übergeben hat. Das ist jetzt auch schon 7-8 Jahre her, würde ich sagen. Das ist eigentlich das einzige Mal, wo ich ihn in Sachen wie gesehen habe.
Ja, aber eben
ist aber er ist selber, ja, ist selber auch Weinbauer gewesen. Sein Bruder hat ein Weingut, wo nach wie vor am Leben ist. Und er selber hat halt eben jetzt vielleicht ein bisschen mit falschem Nationalstolz oder Regionenstolz, wo es ja wirklich vor allem um das Wallis und um die Watt geht, die Initiative ins Leben gerufen oder der Vorstoss, wenn es dann behandelt wird, wo nicht ganz in die richtige Richtung zielt, aber grundsätzlich halt schon die Idee war, dass man den Weinkonsum ankurbelt in der Schweiz. Von Schweizer Wein.
Und hat er auch erzählt in dem Interview, was er für Traubensorten abpflanzt oder abpflanzt hat?
Ja, es ist ein Wattland, also.
Wahrscheinlich.
Da ist irgendwie 80%. Ja. 80% ist Schassler und dann hat es noch ein bisschen Pinot, ein bisschen Gamay, so wie die meisten. Oder? Das ist überall. Ein Segment ist dort relativ ähnlich.
Ja.
Die haben ja nicht irgendwie 100'000 autochthone Rebsorten oder auch verschiedene, wie das Wallis zum Beispiel.
Wir gehen in unserer Reise weiter und gehen mehr oder weniger direkt ins Bündnerland. Ja, nimm ruhig noch einen Schluck. Entschuldigung, ich würde da überhaupt nicht pressieren. Du musst auch ja nicht meinen, wir können das...
Nein, ich muss jetzt aufpassen beim Ausleeren, dass ich da nicht irgendwie das ganze Mischpult noch...
Entschuldigung, ich hätte ja wollen sagen,
wir
können noch mal ein anderes Glas nehmen.
Merci.
Bitte. Du hast vorhin gesagt, Pinot Noir sei übertrumpft worden von der Chasselas-Traube.
Nein.
Umgekehrt.
Pinot Noir hat Chasselas übertrumpft.
Ah, so ist es richtig.
100 Jahre war schon Chasselas Eis.
Also, dann sind wir jetzt. Dann sind wir jetzt
7-8 Jahre ist Pinot Eis. Ja.
Ah, okay. Dann kommen wir jetzt zu dem, wie.
Dann kommen wir zu der neuen nationalen Rebsorte.
So ist
es. Kann man das so sagen.
Und die? Ja, vor allem die wird natürlich mit Ausnahme vom Tessin. Es sind ganz, ganz wenige, die Bier ein bisschen anbauen. Aber sonst wird sie flächendeckend angebaut in der Schweiz. Ja. Überall. Ausnahmslos.
Ja. Wir gehen ins Bündnerland. Wohin gehen wir ganz genau?
Auf Jenins.
Jenins?
Jenins. Ja.
Bist du schon mal da gewesen?
Ja, sicher.
Ja.
Bin ich regelmäßig. Das ist gerade bei Meierfeld nebendran. Das stimmt.
Ja, das
dann kann ich einmal mein Auto aufladen.
Gehst du?
Ja, dort muss ich manchmal Strom. Ich bin sogar dort, wo wir jetzt angehen, zu dem Rapmeister. persönlich mal angelaufen von Meierfeld auf Jenins und habe ihm zwei Flaschen geholt.
Währenddem du das Auto gerade hast?
Ja, es geht etwa 30 Minuten die Reise von Meierfeld auf Jenins.
Das ist Fuss. Zeit gut genützt. Hä? Ja.
Kennst du ihn persönlich?
Alle. Ich kenne ihn schon, ich bin aber, muss ich sagen, ich bin nie auf dem Gut gewesen, aber ich tue sie nicht jedes Jahr degustieren und es ist ganz eine kleine Produktion, die er macht. Jan Luzi heisst er, ist seit glaub, 19 Jahren verantwortlich.
Ich meine, kann heisst, Jan Luzi, müssen wir schon sagen.
Jan Luzi und Zwiegut heisst Sprecher von Berneck.
Mhm. Das ist etwas Adeliges.
Ja.
Oder?
Genau.
Und er hat gesagt, ich führe das weiter, weil es irgendwie innerhalb von der Familie war. Irgendwie ja, genau. Hat er das Haus übernommen von seiner...
Ich glaube, der Onkel war.
Tante.
Tante, okay, Tante.
Tante. Behaupte ich jetzt.
Ja.
Weiss es auch nicht besser.
Kann sein.
Wie auch immer. Aber er hat auch gesagt, ich bin dafür verantwortlich, dass die Dynastie weitergeht.
Genau. Und zum Glück hat er das gemacht, weil dann hat er auch Lagen, die sensationell sind. Also die hier heisst vom Lindenwingert. Mhm. Das ist eine von der Lagen, die er hat. Und dann hat er noch die anderen, heissen Pfaffe und Kalander. Und da heisst dann, aber die tut er zusammenmischen zu einem Wein, zu seinem Hauptwein, und der heisst dann vom Pfaffe Kalander. Vom Pfaffe / Kalander.
Okay.
Das sind alles ganz kleine Episoden. Ich glaube, insgesamt hat er 3 Hektar, wenn ich nicht
täusche. Also, schon. Darf ich dich fragen, der kann denn von dem leben?
Ja. Also, der kostet jetzt irgendwie 35 und der andere 50. Und sie verkauft natürlich alle problemlos, weil er so ein bisschen Auflagen hat. Weil die Qualität, sie gehören zu den besten Pinot in der Schweiz.
Ja.
Weil die Qualität so gut ist. Und wenn dann, was er noch hat, Kompleter und Weissburgunder, und das alles kannst du problemlos verkaufen, kannst du, glaube ich, schon von dem leben, ja.
Und er kann das wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich schon, ja. Also,
er hat mir
dort... Er ist immer noch da und der verkauft sein Zeug problemlos.
Als ich die zwei Flaschen geholt habe, hat er gesagt, ja, er müsse noch schauen, ob er noch zwei Flaschen hat.
Ja.
Weißt du, quasi?
Das ist eigentlich eher also, so, ja, dass du eben. Schnell ausverkauft bist.
Eben, also, darum frage ich dich.
Nein, die so wenig machen. Ich meine, wir haben vorher von Michi Broger geredet, der Mutterberg, der macht auch ganz wenig. Und der hat eigentlich auch permanent nichts. Also das Zeug ist auch so schnell ausverkauft. Mhm.
Du bist ja gerade noch rechtzeitig gekommen.
Ja,
was,
nein, wirklich.
Ja, sonst musst du wieder ein Jahr warten, wieder, oder?
Und hast du in deinem Weinkeller auch einige Flaschen von ihm gelagert? Weil ich sehe jetzt, wir haben einen aus dem 24. Ich nehme an, die kann man auch gut ein paar Jahre noch lagern. Wie ist das in deinem Weinkeller?
Ja klar, nein, ich habe viele alte Möste, weil es hat eben viel Wein und dann irgendeiner wird es halt alt und du magst nicht nachtrinken.
Ja,
das ist es. Und es ist halt immer schön, wenn du nachher wieder kannst probieren. Also so 10-Jährige hat es probiert, Pinot. Das ist natürlich grandios, von der wirklich guten Pinot. Das ist ein unglaubliches Erlebnis.
Was hast du für einen Kontakt schon mit ihm so ein bisschen gehabt? Also triffst du ihn regelmäßig nicht, aber du hast ihn schon ein paar Mal drauf
mit dem Jan Luzi. Jedes Jahr eine Degustation, ja.
Ja. Was ist er für ein Mensch? Wie würdest du ihn einstufen? Ruhiger, zurückhaltender?
Ich weiß es im Fall nicht. Also aufgrund von diesen paar Mal, wo einfach irgendwie über das Weinjahr redest, wie es jetzt war, das Jahr ein bisschen, wie der Wein rausgekommen ist, etc. Ist das noch schwierig zu einschätzen, was er für ein Mensch ist? Mhm. Aber sehr, sehr positiv auf jeden Fall.
Mhm. Ja, selber absolut. Und ich habe wirklich gefunden, er ist so ein bisschen wie für mich wie ein Weinkünstler. Und er ist
wie ist ein Weinkünstler?
Ja, einfach, er ist so ein bisschen abgeschunnen, so ein bisschen dort auf seiner, ja, in seiner Weinwelt, in dem Jenins. Und weisst jetzt nicht irgendwie gross, er macht sein Ding. Und in kleinen Mengen und er macht, ja. Und er ist zufrieden, so, weisst du? Er will gar nicht mehr.
So. Ja, es hat ja ein paar dort, oder? So, der Studach ist auch so einer, oder?
Okay, den kenne ich jetzt nicht.
Thomas Studach, der ist in. Ja. Der ist in Malanz und der macht eigentlich noch kleinere Mengen. Und von dem findest du eigentlich gar nie irgendetwas. Also
man kann den gar nicht kaufen? Oder fast nicht?
Ja, fast nicht.
Das der macht, unter der Hand nur, so ein bisschen weg.
Der macht nur Pinot Chardonnay und dann noch etwa 20 Fläschchen Kompleter und that's it.
Ja, also umso mehr. Ich finde es super, dass man den auch bei Mövenpick so kann, beziehen kann. Das ist grossartig, weil ich meine, sonst wird es
nicht absolut, schwierig. Ja. Und ich glaube, man findet bei Mövenpick BDW, oder? Der Pfaffe Kalander und jetzt der da.
Das ist genau so. Also beide, ja absolut, eben. Beide Flaschen.
Eben, das ist grossartig, oder?
Ja, das finde ich eben schön.
Und wenn ich noch auf den Preis sprechen darf, 35 und der andere 50. Ich meine, wenn man die Qualität geht suchen im Burgund, dann zahlt man dreistellig. Also muss ich ganz klar sagen. Unsere Wir haben beim Export haben wir ein Problem. Das grosse Problem ist, dass Basiswein zu teuer sind. Weil Produktionskosten, die Fixproduktionskosten, sind einfach in der Schweiz hoch. Mhm. Das sind hohe Personalkosten, das ganze Gebäude, alles, was drumherum ist, Geräte, das kostet alles sehr viel. Das heisst, ein gut gemachter Wein hat einfach seinen gewissen Preis. Und im Ausland sind die Preise für Basiswein sind nicht wettbewerbsfähig. Mhm. Und darum können wir einen exportieren. Während die Weine, die besten, die könntest du überall im Ausland, könntest du in die besten Hotels, in die besten Restaurants,
das ist so,
problemlos geben.
Aber wir ergänzen
nicht. Aber das dürfte Winzer natürlich nicht, weil er kann nicht die Leute, die ihn am Leben halten, und das sind die Basiswein kaufen, kann er natürlich nicht bestrafen, indem es dann nachher nichts mehr hat von der Top-Wein.
Also du darfst darum die Stammkundschaft nicht enttäuschen, oder?
Nein, natürlich nicht.
Wieso sind denn die plötzlich auch
weg? Sonst sind es aber andere, die sie Top-Wein bekommen.
Das ist, ich kenne das ein bisschen so, das Klumpenrisiko, oder? Wenn ein Gastronom zu mir kommt und sagt, hey, ich kaufe da mal 300-400 Flaschen ab, oder? Dann habe ich ja die 300-400 Flaschen weg. Super für mich. Aber die fehlen mir dann wirklich genau bei der Frau Meier oder bei der Frau Huber, wo schon jedes Jahr, oder Herr Huber, jedes Jahr immer bestellt hat. Und dann kann ich die nicht mehr beliefern und die sind dann enttäuscht und die sind weg.
Ja, und ich meine, das geht ja. Da geht es ja nicht um Einzelne, weil die sind ja meistens limitiert, da die absoluten Top-Weine. Also, du kommst vielleicht 6 Flaschen über und that's it. Aber die 6 Flaschen willst du natürlich jedes Jahr haben, sonst gehst du dann zu einem anderen, wenn du nachher die nicht mehr überkommst. Mhm.
Zählst du dann auch ein bisschen auf das, oder? Wenn du das jedes Jahr so
klar
hast.
Pinot Noir. Die
Preis-Leistung ist einfach gewaltig. Ach, oder, von dem
Koch schon, grossartig. Pinot Noir, die edelste Traube der Welt.
Ist das?
Ja, das ist so. Das ist die schönste, wenn man sie anschaut, dann ist sie wirklich in der Form, wie sie wächst und wie sie sich präsentiert. Das ist die edelste Traube der Welt.
Schön.
Ja. Und es ist auch, wenn du mit den grössten Winzer der Welt redest und fragst, was ist dein Lieblingswein, dann sagen 90% in Rot Pinot Noir und in Weiss Riesling. Das ist eigentlich fast standardmäßig. Es ist eben lustig, dass dann niemand oder wenige Chardonnay sagen, oder, wo dann wieder die Rebsorte wäre von Burgundy zu heute. Und schon gar nicht Cabernet Sauvignon oder Merlot, also Bordeaux-Rebsorte von der grössten Bordeaux. Sonst kommt eigentlich immer Pinot Noir.
Ja, ich finde es doch super. Und Riesling finde ich natürlich auch super. Also Müller-Thurgau.
Nein, ist nicht ganz gleich. Aber es ist gut, du sagst Müller-Thurgau und nicht Riesling Silvaner.
Ja, right, also. Haben wir schon. Nein, wir haben noch nicht, oder?
Nein, angestossen, ich würde sagen, es ist soweit, zum Wohl.
Muss man immer anstossen, okay?
So. Nein, du musst gar nicht, aber wir stossen eben gerne an.
Das merke ich.
Ja, absolut.
Ich finde, du willst weit trinken, du hast am Anfang einen anstossen.
Gar keine Zeit verlieren nachher.
Und dann hast du für den Abend angestossen. Nein, bei jedem neuen Wein kann man es schon machen.
Ja, finde ich auch. So, jetzt bin ich mal gespannt.
Sehr, sehr hohe Typizität. So ein bisschen Riesen, Kräuter.
Und auch recht leicht.
Also Riesen finde ich fest, wenn ich das gerade so sagen darf.
Ja, ein guter Pinot Noir darf nie schwer sein. Ganz einfach. Sobald er, also schwer.
Was heisst das?
Schwer,
ja, was heisst
genau,
schwer?
Sobald er schwerfällig ist, das heisst dicht konzentriert. Oder das Jammy, also Konfitüre, das darf er absolut nie sein. Sobald er das ist, ist es kein guter Pinot.
Also das ist der Null.
Das ist der überhaupt nicht.
Genau.
Sehr fein.
Und jetzt haben wir das Ding gerade aufgemacht. Also probier das mal, nachdem es 5
Stunden offen ist. Ich wollte sagen, also was passiert mit dem Wein, wenn man den 2 Stunden später wieder einschenkt?
Ja, da kommen noch mehr Aromen, oder? Sobald du halt mehr Luft hast.
Wir wollen jetzt eigentlich Sport auftun, hä?
In dem Fall schon.
Aber ich finde ihn fein. Was findest du, Karin? Also,
passt mir mega gut. Das wirklich das Kriesige, Beerige, wo man merkt, das liegt auch gerade die heißen Temperaturen ein guter Rotwein.
Passt wunderschöne Säure, oder? Ganz im Gegensatz zum Weissen, den wir vorher hatten.
Säure super, oder? Nicht zu viel Säure, oder?
Es ist genau ausgewogen. Nein, es ist generell alles ausgewogen.
Und auch da übrigens, wir sagen jetzt gerne nochmal 100% Bio.
Ja.
Auch wenn du nicht mehr auf das schaust.
Was mich noch Wunder genommen hat, ist, wie viel Holz er gehabt hat, aber da steht jetzt nicht drin. Oder drauf.
Ah ja, das wäre noch interessant.
Ja, da gehen wir mal von, was, 12 Monaten aus?
Hä? Kommt vor allem darauf an, in was. Also, ob es wirklich eine klassische Barrik von 225 Liter oder sind oder ob es die grösseren Barrik sind, ob es Food sind.
Also, wir tun aber festhalten, ein absoluter Top-Schweizer Wein. Du hast vorhin gesagt, da unten steht es ja drauf, vom Lindenwingott. Das ist einfach die Lage sehr weit oben dran, oder? Bei ihm.
Das weiss ich nicht auswendig, wo das ist.
So hat er mir es mal erklärt. Als ich da war, hat er es mir so erklärt. Ich hoffe, ich erzähle jetzt noch keine Sache, aber ich glaube, sehr weit oben.
Oh, dann wird er das richtig erzählt haben.
ich hoffe, du weißt das richtig.
Jetzt gehen wir schnell zu der Holzfrage. Ich bin jetzt hier schnell online schauen, auf der Mövenpick-Weinseite, und da steht Ausbau 9 Monate im Barrik.
Ich habe gesagt 12.
Nein, das haben wir gut gesehen.
Ja, nüchtern.
Ja, Jan Luzi und seine Familie. Und dann doch
wahrscheinlich aber keine neue, würde ich jetzt sagen. Also wahrscheinlich nur
Brut. Alte Fässer. Mhm.
Sonst wirst du es noch intensiver
schmecken. Ja, du merkst aber quasi nichts. Ah. Also weißt du, zum Beispiel der Top-Wein von Martin Donatsch, der Unik, wenn der frisch abgefüllt ist, dann hast du einfach mal einen Haufen Holz im Maul. Mhm. Viele Leute haben gross Mühe damit. Und das Problem ist natürlich,
dass du dann... Ja, mein Vater zum Beispiel, der mag mein Vater einfach nicht. Ja, hat er nicht gegeben.
Aber ich kann es nicht verstehen. Alle sagen, verholzt, überholzt, bla bla. Das ist doch einfach Bullshit. Trink den Wein 10 Jahre. Natürlich, du musst warten.
Das ist eben das Problem.
Aber ich weiss, wie der dann aussieht nachher. Ich weiss, dass das voll integriert ist nachher.
Ja, nachher schon. Aber nicht alle können 10 Jahre warten. Oder nicht alle haben so viel Wein im Keller, dass ein anderer nehmen kann. Und
das ist das Problem. Die Wein werden viel zu jung getrunken.
Also eigentlich das, was wir auch gerade machen. Hey, eigentlich sollten wir mit dem noch ein bisschen warten.
Nein, stimmt nicht. Wir wollen sie degustieren.
Also, ja, nur schnell. Ich finde, ich kann den...
Degustieren, das ist natürlich brutal früh. Ich meine, im Bordeaux degustierst du, bevor die Weine fertig sind. Also.
Das ist 2014. Ich finde den jetzt super, sorry. Ich finde, den kann man perfekt so trinken. Sorry alle. Also, finde ich.
Nein, man kann ihn jetzt schon trinken.
Also, das ist sehr fein.
Man nicht kann trinken.
Ja, man kann ihn natürlich auch...
Er hat praktisch kein spürbares Holz.
Ja, ich würde 6 Flaschen kaufen, 2 trinken, 4 behalten. Ich.
Ja.
Und dann vergessen und dann irgendwann...
Das ist ein guter Matchplan.
Irgendwann wieder führen.
Ein guter Matchplan, sagt der Fußballexperte.
So verbinden sich die zwei Welten wieder rund.
So, wir sind mit drin bei unserem Weinfach-Podcast und gehen jetzt von Jenins weiter 200 Kilometer rund ins Tessin. Vielleicht am schönsten Ort vom Tessin überhaupt, vielleicht wirklich, mindestens für mich. Ich bin diesen Sommer mit meiner Familie vom Monte San Salvatore, einem Hausberg von Lugano, ein paar Stunden bis aber auf Margote gelaufen. Das ist eine wunderschöne Wanderung, kann ich allen zusammen sehr empfehlen.
Also und bis an See runter oder bis auf Vico Margote?
Nein, bis an See runter. Und Margote, wo wir jetzt hier angesprochen haben, das spielt eine ganz zentrale Rolle für unseren nächsten Wein. Und zwar ganz genau, alle das Schloss von dort, oder? Das kennst du, das Schloss?
Castello di Margote, ja.
Wie heisst es? Stella für Schloss.
Castello.
Habe ich auch gesagt.
Stella.
Das ist eben Vico Margote, das ist ja nicht direkt am See, oder? Das ist dann...
ein bisschen oberhalb.
Oder ein paar steile, lebensgefährliche Kurven drauf. Nein, ist nicht so schlimm, aber es ist eng.
Wenn man bei dem Castello ist, dann sieht man perfekt schön auf den See.
Aber. Sieht man super auf den See. Es gibt ein paar, also... Wenn ich jetzt zum Beispiel Cantina Balin, wo der Balin macht, Kopf von der Krone Visini, die sind in Barbengo oberhalb von Lugano und die haben auch so eine unglaubliche Sicht auf den See. Mhm. Aber das da ist auch gewaltig. Du musst beim Schloss ganz führen und dann hast du eine unglaubliche Aussicht auf den Luganer See.
Das klingt mega schön.
Sorry, du bist regelmäßig dort.
Ja, einigermaßen. Also das ist wenn wir ins Tessin gehen wir meistens Gabi Giannini und Maurizio Merlo gehen wir besuchen.
Das sind die das machen?
Ja, und er heisst wirklich Merlo.
Ja, und erzähl mal etwas über die. Also,
willst du nicht lachen?
Nein, du willst wollen, dass ich lache.
Ja, ich meine, wenn einer Merlo macht und Merlo heisst. Also, ja.
Also das stimmt jetzt.
Passender geht's
ja,
nicht, oder?
Ja, er heisst Maurizio Merlo.
Okay.
Der Mann von der Gabi Giannini, die Besitzerin ist.
Also, okay, dann war das nicht ein Joke. Nein,
Entschuldigung. Ne?
Also, okay.
Maurizio heisst Merlo, ja.
Das ist nicht sein Künstlername.
Nein.
Was ist das, ein Ehepaar?
Er hat einfach kein... Ja, sind verheiratet, ja.
Was hast du wollen sagen? Sind einfach nicht?
Er hat einfach kein Tee am Schluss.
Aha, okay.
Gut. Der war fast.
Aussprechen wir es genau gleich.
Ja, das stimmt.
Das ist echt lustig.
Und das Ganze, das ist ja ein gewaltiges, man könnte sagen, Imperium, oder? ich weiß nicht, wie man das nennen will, aber es hat ja das Schloss aus dem 12. Jahrhundert. Das ist einmal der eine Teil. Dort, das ist mehr. Im Moment ist das Schloss noch nicht so weit restauriert, dass man dort einen Anlass machen kann. Aha. Aber Gabi hat gesagt, das kommt, das machen sie noch. Also, sie hat schon noch einige Lebensprojekte vor sich. Das will sie auch noch machen.
Es wird noch nicht langweilig.
Nein, nein. Aber sie haben Hochzeiten veranstalten, zum Beispiel dort. Und die letzten paar Jahre haben zwei, die ich jetzt weiss, ist der Christian Fasnacht, Nationalspieler von IB, der geheiratet hat. Hm. Oder der Gavietzel, der Speed Gavietzel, der Mauro Gavietzel.
Der Skifahrer.
Der Skifahrer.
Der hat auch da geheiratet, auf dem Schloss. Geheiratet,
ja, auf dem Schloss.
Und die haben auch den Wein getrunken bei der Hochzeit, den wir heute degustieren.
Das kann ich nicht beantworten.
Okay.
Weiss es nicht.
Aber die haben das...
Aber alles andere wäre ja eigentlich schade.
Das, absolut, das ist so.
Also in der Familie Merlo, ist das in der Familie das Schloss oder ist das Pachter? Das gehört nicht rein?
Ja, das gehört rein.
Das gehört rein?
Ja, das gehört rein. Also Giannini ist die Familie.
Okay.
Ja, ja. Nein, das Ganze gehört rein. Also es ist eine riesen Aufgabe, weil eben, wir haben das Schloss. Dann haben wir noch ein Weingut, das separat ist. Auf dem Weingut gibt es auch Anlässe. Es hat auch eine riesen Wiese vorne dran. Mhm. Ein Tag der offenen Tür gehst, ist die ganze Wiese voll. Es hat irgendwie x 100 Leute. Also es ist Wahnsinn. Dann haben sie ein Relais, das ist ein altes Herrschaftshaus, das mit in Vico Morgote ist, im Dorf.
Ja.
Und dort haben sie, ich weiß nicht, viele Zimmer drin gemacht, 5-6 Zimmer. Eins schöner als das andere. Also Luxus pur. Ist aber auch in einem relativ teuren Zimmer.
Dort übernachtest du dann auch auf der Durchgrenze?
Erst einmal dort übernachten
können. Ja. Ja, schön.
Und dann haben sie noch zwei Restaurants. Das eine ist das Restaurant, das schon dort drin war, aber das hat nicht reingehört. Jetzt haben sie es auch gekauft, das Restaurant, das im Relais ist. Mhm. Das heisst La Sorgente. Und das ist jetzt auch ein Restaurant mit Gummiopunkt. Ich glaube sogar mit einem Michelin-Stern, bin ich ganz sicher, aber sicher Gummiopunkt. Und dann haben sie nachher die Alpe, die zum Weingut gehört. Alpe Vigagna heisst die. Die ist einen halben Kilometer weg. Und dort haben sie auch ein altes Alphaus, das auch ein Restaurant gemacht hat, das mittlerweile auch im Guide Michelin ist. Also, das ist dort ein bisschen einfachere, aber qualitativ unglaublich hochstehende Tessiner-Küche mit einem Twist, wie man so schön sagt.
Ganz allgemein, wenn man über das Tessin und Wein schwätzt, welchen Stellenwert hat die Zunnenstube von der Schweiz in Sachen Wein bei uns?
Also erstens einmal ist die Sonnenstube nicht nur eine Sonnenstube.
Sonne ist nicht abwertend gemeint.
Nein. Es hat schon sehr viel Sonne und es ist auch sehr heiß. Also wenn ich jetzt mit den Tessiner geredet habe in letzter Zeit, dann kann es schon noch ein bisschen heißer werden als bei uns, wenn es bei uns schon sehr, sehr heiß ist. Aber vor allem hat das Tessin natürlich viel Regen. Also viel mehr Regen zum Beispiel als Zürich. Sowieso sehr, sehr, sehr viel mehr Regen als Wallis zum Beispiel. Und es ist jetzt ein Bio-Weingut, das wir haben, und das sind mit die Letzten, die noch das Fähnli von den Bio-Weinbauern aufrechterhalten und das auch dann draufschreiben, dass sie Bio sind. Mhm. Weil allzu viele Bio-Weinbauern gibt es nicht mehr dort. Die haben alle aufgehört mit dem Regen, den wir das letzte Jahr hatten, und mit dem brutalen Mehltau-Druck, den man dann hat als Bio-Weinbauer, dass es um die Existenz gegangen ist, irgendein ist. Wenn du so viel Ertragsausfall hast, plus noch viel Hagel, den du hast im Tessin, wegen der warmen Temperaturen und den häufigen Niederschlägen, dann haben also viele dann umgestellt auf konventionellen Weinbau. Sie aber sind knallhart beim Bio-Bloben.
Mhm. Und auch, also die Etikette von der Flasche sieht sehr schlicht aus, so ein bisschen schwarz mit Gold. Auch das Castello selber ist abgebildet. Eigentlich, ja, sehr passend zu dem Ganzen.
Und nicht ganz 100% Merlot, oder? Da ist nicht rein.
Nein, es hat viele, die ein bisschen etwas anderes drin haben. Das ist nichts untypisch. Meistens Cabernet Sauvignon oder Cabernet Franc. Mhm. Also im Prinzip, dann ist es ein Bordeaux-Blend. Aus dem vom rechten Ufer, sprich Saint-Emy oder Pomerol, die auch fast nie 100% Merlot sind. Also Château Petrus, eines der berühmtesten der Welt, das ist 100% Merlot, aber die meisten anderen nicht. Sie haben immer noch etwas anderes drin. Und im Tessin ist es erlaubt bis 15%.
Erlaubt und nachher nicht mehr?
Nein,
dann zum Anschreiben mit
Mal, natürlich. Aber dann darfst du einfach nicht mehr DOC Merlo del Ticino darfst du nicht mehr draufschreiben.
Ah, das ist dort auf der Flasche drauf.
Ah,
steht
ja.
Auf
der
Flasche drauf. Ja, stimmt. Ah, okay. Bis 15%
oder etwas anderes. Dann DOC Ticino.
Ja.
Aber darfst du nicht mehr Merlo del Ticino draufschreiben.
Also, geschmacklich in der Nase sehr intensiv.
Auch fruchtig, finde ich.
Pflaumen, Kriese und auch ein bisschen... Mhm.
Auch da hat man Krise, oder? Auch da hast du irgendwie so ein herbale Noten, das ist für den Merlot typisch.
Ich finde es immer
da merkst du Lichtholz, oder? Das merkst du ein bisschen so Espresso-Noten, die vom Holz kommen.
Also meinst du jetzt aber auch sehr positiv, oder?
Absolut. Also mich stört das überhaupt nicht.
Ich auch nicht.
Man weiss, dass das eingebaut wird. Und man ist schon massiv zurückgegangen mit dem Holz oder mit dem neuen Holzanteil, mit der Länge, wo man die Weih im Holz hineinlässt. Und auch mit der Grösse der Behälter. Also es gibt viele ganz, ganz grosse Produzenten, die mittlerweile 500 Liter oder sogar noch grössere brauchen.
Ah, so wirklich?
Ja, ja. Man hat natürlich viel weniger Fläche, die mit dem Weih in Kontakt kommt, oder vom Holz. Und darum tut es auch weniger markieren.
Mhm. Und weißt du, wie grosse Holzfässer sie sehr dort gut haben?
Ich weiss nicht auswendig, aber ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht ein bisschen gebraucht worden ist. Aber es hat sicher eine Barrik da.
Ja, also
das ist ja der zweite, oder ja, eigentlich der dritte Wein. Sie machen noch ein Assemblage, der irgendwie top ist. Aber der grosse Wein ist für mich der Castello di Morgote Riserva. Und das ist einfach der, in Anführungszeichen, normale, wo aber auch schon ein unglaubliches Level hat.
Mhm. Also ich habe jetzt auch noch mal gerade auf der Seite reingeschaut online. Der ist jetzt 12 Monate in Barrik gewesen, so wie du und genau. Ich würde sagen, wir probieren den Tropfen mal. Zum Wohl.
Bist du schon zufrieden gewesen mit dem ersten Schluck? Alle, zum Wohl?
Ja, absolut.
Gut, zum Wohl. Zum Wohl. Das sehr.
Aber auch da, hätte ich mich jetzt früher aufmachen. Du wirst dann merken, wenn er mit ein bisschen Luft, so, wo er rüberkommt, besser wird. Ja.
Mhm. Also, sorry, aber Entschuldigung, für perfekten Wein. Also, Entschuldigung, also ich finde jetzt...
Das ist schon sehr, sehr schön, absolut.
Also, Leute, die so Wein können herstellen können und das da bei uns, ist einfach... Sorry, das ist auch eine Gabe.
Mhm.
Und ich behaupte mal, wirklich, das Tessin hat auch viel damit zu tun. Wie du sagst, viel Regen, aber auch extreme Sonnenstunden und auch die Lage dort mit dem See, dort, mit dem Schloss, wo so nahe an dem See ist, das spielt alles drin in der Wein.
Das spielt auch alles eine Rolle, ja. Spannend ist eine Geschichte, wo die Gabis den Weinbau übernommen hat von ihrem Onkel. Bin ich nicht mehr sicher, weiß ich nicht. Aber anyway, was sich entschieden hat, nachher, sie ist eine Kunsthistorikerin eigentlich, studierte und irgendwann hat sie gesagt, nein, ich will das eigentlich machen, ich will das weiterführen. Hat das übernommen und hat als Weinmacher den Michele Concepprio genommen, der ein alter Fuchs ist, sehr bekannter Önolog ist, der jetzt verantwortlich ist für eine Vinatieri, eines der grossen Weingüter im Tessin. Der hat das jahrelang gemacht, der hat einen riesen Impact gehabt auf das Weingut, wie er das Wein gemacht hat. Und dann irgendwann sind sie auseinandergegangen und nachher hat sie dann etwas radikal anderes gemacht. Sie haben nämlich dann ein ganz junges Top-Talent aus Como geholt. Benedetta Molteni, der jetzt verantwortlich ist, mit einem Assistant Winemaker oder Winemakerin, das bin ich jetzt nicht sicher, wer das ist jetzt noch zusätzlich. Aber ganz eine junge Weinmacherin hat sie geholt und die hat die Wein, ich muss sagen, fast nochmal auf ein neues Level gekieft. Also der ist schon sensationell. Und dann der Riserva gehört für mich irgendwie zu den absolut besten Weinen der Schweiz überhaupt. Also sind wirklich grossartige Weine, die sie macht.
Hey, es ist für mich immer wieder faszinierend. Ich weiss nicht, wie es dir geht, Karin, aber wenn man eben im eigenen Land sortige Weine hier dürfen haben, trinken, Wahnsinn, ausprobieren. Mhm. Ja, es erfüllt mich auch mit Stolz. Es ist einfach wirklich etwas Schönes. Ja,
natürlich. Und stell das irgendwo in eine Bordeaux-Degustation als Pirat rein.
Niemand weiss es.
Es ist gemein, oder? Weil der wird top abschneiden, oder? Und das, ich weiss nicht, wie viel das kostet. Das ist um die 30 Franken, glaube ich, oder? So viele weiss, ungefähr. Und nebenan kannst du es durchaus derjenige herstellen, die 100, 150, 47, doch, okay. Ist natürlich wert, aber eben nebenan kannst du ruhig derjenige herstellen, die 100, 200 Franken kostet und das ist im gleichen Level.
Würdest du jetzt nicht den grossen Unterschied in dem Sinn merken?
Nein.
Ich hoffe, mir kommt auch da noch genug über von dem Wein, wenn man bestellen will, weil ich habe manchmal echt auch das Gefühl, es ist, man muss ein bisschen darum nicht kämpfen, aber man schauen, dass man es überkommt.
Ja.
Das habe ich manchmal.
Ja, es ist so. Auch bei dem bei der Riserva sowieso. Das ist eine kleine Auflage, was man von der Riserva
Also,
von dem gibt es auch nicht 20'000 Flaschen. Also.
Nein, überhaupt nicht.
Da fühlen wir uns gerade geirrt. Haben wir den heute in unserem Podcast, gell?
Du könntest schon mal auf das Schloss gehen.
Ja, das ist ich bin schon mal vorne dran gestanden.
Gastello
aber noch nie drin.
Morgote.
Sollte ich mal ändern.
Was, du bist mal davor gestanden?
Mhm. Ah. Ja, ich war auch schon in Morgoti.
Ja, sie machen so Erlebnisdegustationen dort. Also, sie sind unglaublich aktiv, was sie alles machen dort.
Das klingt gut. Mal ein Ausflug ins Tessin.
Und das Schloss, ich meine, ja, es ist schon ein bisschen mehr Ruine, als das noch irgendwie etwas vorhanden ist. Aber es hat schon noch Häuser, die ausbauen wollen. Das ist wirklich schön zum Anschauen. Und eben der Blick über den See, das ist gewaltig. Nur schon der. Also, dort hat es ein Bänkchen, da hockst du ab und bleibst schon mal.
Ein Moment. Am besten mit einem Glas Wein in der Hand.
Am besten mit einem Glas Wein in der Hand und ein bisschen philosophieren über die Qualität von unserem Wein hier in der Schweiz.
Das könnten wir jetzt noch stundenlang. Danke viel mal, Alain Kunz, für den Besuch hier bei uns im Podcast.
Haben wir nicht vergessen.
Was?
Haben wir nicht vergessen. Haben wir alles behandelt, was wir haben.
Nein, wir können ja stundenlang über Schweizer Wein philosophieren. Es ist für mich einfach ganz wichtig, wieder mal gewesen, auch einen Pfahl einzuschlagen und zu sagen, hey, lass uns mal, wir gehören zu den Besten der Welt. Das war mir wichtig in dieser Sendung.
Genau.
Hast du noch ein wichtiges Schlusswort zum Anfügen?
Ja, vielleicht etwas. Also, geht Wein degustieren, überall, wo ihr könnt, bei den Winzern. Bei vielen kann man direkt gehen. Man muss sich bei vielen sich anmelden, weil sie können nicht wie die grossen Betriebe die ganze Woche offen haben und eine Person abstellen, die nichts anderes macht. Häufig kann man aber am Wochenende trotzdem, Samstag meistens, kann man degustieren. Ansonsten muss man sich halt anmelden. Es lohnt sich wirklich brutal.
Und das Schöne ist, egal wie wenig Wein auch den Jan Luzi hat, man kommt bei Mövenpick über. Das ist schon mal gut.
Das ist absolut sensationell sogar.
Genau. Und zwar entweder in den Filialen vor Ort oder auch online kann man die Flasche auch jetzt eben alle drei, die wir heute im Podcast degustiert und besprochen haben, bestellen oder kaufen.
Super.
Und? Ich glaube, wenn man zum Jan geht, hat wahrscheinlich wieder nichts mehr. Also.
Ja, da habe ich ja gesagt, da hätten wir nur zwei Flaschen gegeben, ich hätte mehr wollen, oder? Muss ich halt mega Auto laden?
Ja, genau, gerade dann sagen, wieder mal die Tür fahren.
Nein, ist gut. Also unbedingt, einfach mal bestellen bei ihm. Es lohnt sich sowieso. Und danke nochmal allen Kunst für den Besuch bei uns. Das lohnt sich auch immer. Merci viel mal.
Ja, spannend war wie immer.
Wo können wir noch hören? Wo können wir noch unseren Kommentar abgeben? Karin?
Genau, hören überall, wo es Podcasts gibt. Schauen unter anderem auf YouTube oder Spotify. Gibt es uns auch auf Video zu sehen und Kommentare. Kann man auch dort überall abgeben. Und dort sagt uns unbedingt, wie euch die Folge gefallen hat. Stellt uns Fragen, vielleicht auch gerade an den Alain Kunz, die ihr habt zu der heutigen Folge.
Tun wir weiterleiten?
Genau, die tun wir gerne beantworten.
Zum Wohl miteinander. Auf die Schweiz, auf eines der erfolgreichsten Weinländer überhaupt.
Viva la Suisse!
Absolut, absolut.
Und denkt daran, das Leben ist zu kurz für schlechte Wein.
Absolut. Und in der Schweiz gibt es das zum Glück nicht so viel.
Weinfach, der Wein-Podcast mit dem Reto Scherer und der Karin Frautschi. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.